BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.
Raves sind ja auch eine identitätsstiftende Sache. Man grenzt sich auch nach außen ab natürlich. Wenn man nachts irgendwohin illegal feiern geht, dann ist der Aspekt aber auch, dass auf einem Rave zum Beispiel einfach auch so ein bisschen das so ein Antikonstrukt ist zu diesem ganz typischen Alltag, den man hat. Wo sie dem mal entfliehen können, wo sie sich eben nicht an alles halten müssen, siehe teilweise zum Beispiel die Nachtruhe.
Für die einen sind Raves Leidenschaft, für die anderen Lärmbelästigung. Mit diesem Thema hat sich Julia Voswinkel schon bis ins Detail auseinandergesetzt. Ihre Stimme habt ihr gerade eben gehört. Julia hat ihre Masterarbeit im Fach Kulturanthropologie über die Freiburger Rave-Szene geschrieben. Dafür war die 28-Jährige auch selbst auf Raves und hat beobachtet, dass in Freiburg das Thema ziemlich konfliktbeladen ist.
Es war einfach so, dass ich das Gefühl hatte, dass in Freiburg die Stimmung sehr viel aufgeheizter ist, was das angeht. Und habe gemerkt, oh, das ist ein riesen Thema, wo irgendwie viel drüber geredet wird, irgendwo aber auch gar nicht drüber geredet wird. Also nur bestimmte Fragen, nämlich wie kann das stattfinden und wo kann das stattfinden, aber gar nicht so das, warum findet das statt und was ist das eigentlich? Also so diese Hintergründe.
Über diese Hintergründe und was die Szene überhaupt ausmacht, darum geht's in dieser Podcast-Folge. Julia ist inzwischen als Nachtmediatorin bei der Stadt Freiburg angestellt und weiß, worauf es bei Konflikten zwischen Feiernden und Ruhesuchenden ankommt und gibt uns einen Einblick in die Freiburger Raves, auf denen sie auch privat gerne mal tanzen geht. Außerdem geht es um die legale Rave-Fläche im Dietenbachpark und den Austausch zwischen Stadt, Rave-Szene und Anwohnern, die über laute Bässe klagen. Mein Name ist Lisa Petrich, ich bin Redakteurin bei der Badischen Zeitung und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Julia, schön, dass du da bist.
Hallo, freut mich, dass ich da sein kann, auf jeden Fall.
Du hast ja deine Masterarbeit zum Thema Raves geschrieben. Wann warst du denn zuletzt mal auf einem Rave?
Das ist tatsächlich noch gar nicht so lange her. Ich war, glaube ich, jetzt muss ich ein bisschen schätzen, aber vor 3 Wochen das letzte Mal auf einem Rave.
Und wie war's?
War gut. War noch nach meiner Arbeit tatsächlich, bin ich noch hingegangen und Freunde von mir haben da aufgelegt und aufgebaut und hat viel Spaß gemacht auf jeden Fall.
Wie würdest du denn deiner Oma erklären, was ein Rave ist?
Ich habe meiner Oma tatsächlich erklärt, was ein Rave ist, weil sie ja auch gefragt hat, was ich jetzt in meiner Masterarbeit schreibe. Und ganz vereinfacht gesagt ist das eine Veranstaltung, die selbst organisiert ist, meistens von Kollektiven, kann aber auch von Einzelpersonen sein. Und da wird, egal wo eine gute Location ist, das kann in der Natur sein, das kann in einem verlassenen Lagerhaus sein, das kann auf einem Parkplatz sein. Da sind wirklich die Breite der Locations ist unermesslich. Leute, die zusammenkommen, meistens nachts und tanzen zu einer bestimmten Musikrichtung und einfach eine gute Zeit haben zusammen.
Würdest du sagen, es gibt einen Ort in Freiburg, wo die besten Raves stattfinden?
Oh, das ist ganz schwer zu sagen. Ich glaube, da hat auch jeder seine eigenen Prioritäten, vor allem, weil die Orte ja auch immer wieder wechseln. Also es gibt natürlich diesen einen bekannten Ort im Tunnel. Genau, da war ich jetzt auch schon öfter, aber grundsätzlich wechseln die Orte so oft und die Leute, die VeranstalterInnen sind so kreativ, dass es jetzt nicht den einen Ort gibt, wo ich sage, da ist die Sicherheitsgarantie, da ist es jedes Mal geil. Es kommt drauf an, wer es veranstaltet, es kommt drauf an, wer kommt, ganz unterschiedlich.
Und was war der beste Rave, auf dem du bisher warst?
Ich war auf sehr, sehr vielen guten Raves. Ich hatte, ich glaube, 2 Favoriten. Einer war noch, als ich in Mainz gewohnt habe. Da bin ich mit dem Ganzen so in Kontakt gekommen tatsächlich. Der war außerhalb in der Natur und die hatten wirklich unfassbar schön aufgebaut mit unglaublicher Deko und auf einer großen Wiese mit coolen Leuten. Das ist eine sehr, sehr schöne Erinnerung und ich war auch einmal auf einem sehr krass organisierten Rave im Schwarzwald tatsächlich in einer Hütte, wo es auch dann Hot Tub gab und Musik und Deko und die haben sich ein Bein ausgerissen gefühlt, um das möglich zu machen und man musste da auch sehr weit hinpilgern, aber es hat sehr großen Spaß gemacht.
Jetzt hast du dich ja wissenschaftlich dem Thema angenommen. Der Titel von deiner Masterarbeit lautet Raves zwischen Leidenschaft und Lärmbelästigung. Warum hast du dich denn für das Thema entschieden?
Ah, das hat tatsächlich eine sehr lange Vorlaufzeit gehabt, weil ich eben, als ich in Mainz gewohnt habe für meinen Bachelor, in Kontakt gekommen bin mit der Raver-Kultur dort und ich mich sofort zu Hause gefühlt habe und ich das total toll fand. Und ich habe aber auch Freunde hier in Freiburg, die tatsächlich auch Raves organisieren, Musik machen, auflegen und damit hatte ich dann auch noch so eine Connection in Freiburg. Und dann bin ich wieder zurückgekommen und habe gemerkt, dass die Situation in Freiburg eine ganz andere Dynamik hat wie in Mainz tatsächlich, was die Raves angeht, was die Orte, die Veranstalter angeht. das Ganze drumherum. Und dann habe ich immer mehr mit Leuten gesprochen, auch auf den Raves selber, mit den Freunden von mir und habe gemerkt, oh, das ist ein riesen Thema in Freiburg, wo irgendwie viel drüber geredet wird, irgendwo aber auch gar nicht drüber geredet wird. Also nur bestimmte Fragen irgendwie werden immer diskutiert, nämlich wie kann das stattfinden und wo kann das stattfinden, aber gar nicht so das, warum findet das statt und was ist das eigentlich? Also so diese Hintergründe. Und da habe ich gesagt, dem möchte ich mich annehmen, weil ich glaube, dass da ganz viel Wissen ist und ganz viele Menschen, die auch was zu sagen haben und die auch das an die Öffentlichkeit tragen wollen. Und denen wollte ich eine Plattform geben, mit mir darüber zu reden und das dann auch zu veröffentlichen quasi. Also dieses ganze Thema Rave und was dahinter steckt und wer die Leute sind, die dahinter stecken.
Und was würdest du sagen, war in Mainz genau anders?
Also aus meiner Perspektive heraus einfach, ich komme nicht von da, ich habe nur 3 Jahre da gewohnt, aber was da in meiner Sicht nicht so das Problem war, war eben gerade die Locations zu finden. Also es gab sehr viele Clubs, wo Raves veranstaltet wurden, es gab auch einige Flächen, wo Raves veranstaltet wurden und entweder ist das an mir vorbeigegangen oder es war einfach so, dass ich das Gefühl hatte, dass in Freiburg die Stimmung sehr viel aufgeheizter ist, was das angeht, das Thema sehr viel mehr diskutiert wird, sehr viel mehr Konflikte mitschwingen in Freiburg. Und das war auch so die ursprüngliche Frage, wo ich gedacht habe, was ist denn anders zwischen den beiden Städten? Also warum ist das in Freiburg so ein Riesenthema und in Mainz habe ich gefühlt das gar nicht mitbekommen oder nie gemerkt, dass es so ein großes Thema ist und was für Dynamiken hat Freiburg, warum das so ist und was steckt dahinter? Und ich kann nicht genau sagen, was die Ursachen sind, weil ich in Mainz nicht geforscht habe, sondern nur in Freiburg. Aber ja, ich glaube, so was nur mitschwingt mit dem Thema, diese ganzen Diskurse, die mitschwingen, die waren sehr unterschiedlich.
Über die aktuellen Konflikte bei dem Thema reden wir nachher auf jeden Fall noch. Wie schwierig ist es denn, wenn man sich mit so einem Thema auseinandersetzt, was einem irgendwie persönlich am Herzen liegt, wo man auch schon viel selber Erfahrung gesammelt hat und das Ganze dann irgendwie mit einer wissenschaftlichen Brille dann auf einmal anschauen muss?
Das ist auf jeden Fall ein riesiger Punkt. Das ist auch ein riesiger Punkt, mit dem ich mich auseinandersetzen musste in der Forschung und auch in dem Schreiben der Masterarbeit. Ich habe das große Glück, dass ich ein Fach gewählt habe, nämlich die Kulturanthropologie, wo das möglich ist. Was ganz wichtig ist, muss man natürlich immer reflektieren. Was ist meine eigene Rolle? Mit welchen Meinungen gehe ich in das Thema? Mit welchen Vorannahmen gehe ich in das Thema? Mit wem habe ich schon gesprochen? Und ich habe mich dann entschlossen, das nicht auszuklammern, sondern mit zum Thema meiner Masterarbeit zu machen. Also mein Blick auf das Ganze, immer natürlich in reflektierter Sichtweise und habe ja auch die Masterarbeit so aufgebaut, dass es von der Erzählweise so ist, wie als würde ich zu einem Rave gehen. Also von vorne, bis ich den suche, dahin gehe, bis wie ich wieder nach Hause komme, die Schuhe ausziehe und ins Bett falle, weil ich auch eine Geschichte erzählen wollte. Und dabei natürlich immer wieder muss man dieses Verhältnis zwischen Wissenschaft und dem autoethnografischen Ich quasi reflektieren in der Arbeit. Aber ich finde, dass das Thema sehr viel lebendiger gemacht hat und auch nahbarer, dass man auch meine eigenen Gefühle mitlesen konnte und meine eigene Sichtweise mitlesen konnte. Genau.
Genau, das war ja auch als so eine Art Feldtagebuch dann beschrieben in der Masterarbeit. Du hast auch Interviews geführt, da viele Zitate mit reingebracht. Kannst du nochmal zusammenfassen, wie genau du denn vorgegangen bist bei der Masterarbeit? Was war das Erste, was du gemacht hast? Was kam dann so hintereinander?
Genau, ich hatte mein Thema und was für mich wichtig war, ist nicht mit einer Vorannahme reingehen, sondern eben erstmal selber gucken, was ist denn für die Szene, weil ich ja hauptsächlich mich mit der Szene auseinandergesetzt habe, das Thema. Und ich habe erst eben viel im Freundeskreis gesprochen, dann habe ich InterviewpartnerInnen gesucht. Da habe ich mich darauf konzentriert, dass ich, weil man sich auch irgendwo leider eingrenzen muss natürlich, weil eine Masterarbeit mit 80 Seiten reicht nicht, um alles zu beschreiben, habe ich gesagt, ich möchte mit den OrganisatorInnen sprechen, quasi die Raves veranstalten, weil die sehr im Zentrum sind von dem Thema, sehr viel Überblick haben über die Szene, wie Raves ablaufen etc. Und habe da dann passende InterviewpartnerInnen gesucht, die das schon gemacht haben und habe natürlich dann gleichzeitig recherchiert, Wissenschaftsliteratur recherchiert. Was ich aber auch ganz stark gemacht habe und das ist mit der wichtigste Punkt, ist tatsächlich hinzugehen, zu den Raves hinzugehen, dort mit den Leuten zu sprechen. Ich war ja schon öfter auf Raves, aber halt nicht mit dieser wissenschaftlichen Brille auf quasi. Und das Ganze zu beobachten, Eindrücke zu sammeln, mit den Leuten zu quatschen, selber mitzutanzen, selber eben in diesem Rave drin zu sein und Feldforschung zu betreiben. Also direkt an den Personen dran, die es auch betrifft. Und das ist so der Punkt von kulturanthropologischer Forschung, auch qualitativ zu forschen, als zu sagen, ich gehe zu den Leuten hin, die es betrifft und spreche mit diesen Menschen, anstatt von außen drauf zu gucken und Thesen aufzustellen etc. und nur mit der Literatur zu arbeiten.
Und wie fanden das die Leute so, mit denen du geredet hast, dass du ja für die Masterarbeit, für ein wissenschaftliches Projekt mit ihnen über Raves redest?
Ich hatte erst kurz die Sorge, dass ich da vielleicht auch auf Ablehnung stoße, einfach weil es ein schwieriges Thema ist. Es ging ja auch in meiner Masterarbeit über illegale Raves und das ist natürlich auch eine graue Zone und da hatte ich ein bisschen Sorge, dass die Leute vielleicht erstmal nicht mit mir reden möchten. Ich glaube, ich hatte den Vorteil, dass ich selber Teil dieser Kultur irgendwo auch war und dass ich Freunde hatte und eigentlich war es total, total schön zu sehen, wie offen alle, mit denen ich Interviews geführt habe, da waren, wie viele mir gesagt haben, natürlich können wir ein Interview führen. Teilweise sind sie sogar auf mich zugekommen und haben gefragt, hey, hast du Lust, mit mir auch noch zu reden? Und da habe ich halt gemerkt, dass da einfach ein riesiges Bedürfnis ist, von der Szene selbst sich auch mal zu äußern, mal ihre Sicht der Dinge darzustellen.
Also haben Sie aber schon auch die Angst oder die Bedenken, dass Sie oft falsch verstanden werden in der von außen stehenden Leuten, die jetzt nicht so mit der Szene zu tun haben?
Ja, ich glaube, die Bedenken sind auf jeden Fall da. Es ist ein bisschen komplexeres Thema, weil es natürlich einerseits, glaube ich, die Angst ist, falsch verstanden zu werden. Andererseits ist gar nicht so die Plattform da gewesen, dass man sich wirklich äußern kann an die Öffentlichkeit. Vor allem vielleicht nicht an die Personen, die dem gegenüberstehen, nicht so gut gesinnt sind, was das Ganze angeht. Dass da nicht so die Plattform war, sich gut auszutauschen oder irgendwie eben sich mal zu erklären. Also ich glaube schon, dass die Angst da war, dass man auch falsch verstanden wird. Aber eben hauptsächlich der Wunsch, sich einfach mal äußern zu können. Und das war mir ganz wichtig, dass ich eine Masterarbeit schreibe, die wissenschaftlich ist, die auch die Thematiken abwiegt und nicht irgendwie nur in eine Richtung schreibt, aber gleichzeitig trotzdem, dass die Leute richtig dargestellt werden. Also diese Dreierlei zu erfüllen quasi am Ende.
Schauen wir mal genauer auf die Szene an sich. Was würdest du denn sagen, was macht die Rave-Szene in Freiburg aus und wie organisiert sie sich?
Oh, das ist ganz, ganz schwer zusammenzufassen tatsächlich, weil die Szene an sich, und das muss man auch wissen, ist nicht einheitlich. Also das ist nicht die eine Szene und alle hören die gleiche Musik und alle gehen auf die gleichen Partys und alle sind gleich eingestellt, sondern es ist eine sehr diverse Szene mit unterschiedlichen Musikrichtungen, Subkulturen zum Beispiel, unterschiedlichsten Menschen und auch unterschiedlichen Beweggründen, warum Menschen zu Raves gehen und warum ihnen das so wichtig ist. Und es gibt so ein paar übergeordnete Themen, aber ich glaube, jeder priorisiert so ein bisschen anders, was ihm am wichtigsten ist. Zum Beispiel ganz groß ist dieser soziale Aspekt. Also man geht zu dieser Veranstaltung, trifft sich mit Menschen, die die gleiche Musik hören, die eben auch Lust haben, rauszugehen, zu feiern. Man tauscht sich aus. Es sind so viele unterschiedliche Menschen auf Raves. Also da ist teilweise tanzt da die Jurastudentin neben dem Maschinenbauer, neben keine Ahnung was. Also es ist wirklich so ein wildes, weites Spektrum und es ist total spannend, mit den Leuten in Kontakt zu treten und dann auch dieses, was auch ein Riesenaspekt ist, der ganz oft genannt wurde, man kann man selbst sein. Also man kann einfach man selbst sein und man kann ja losgelöst von gewissen gesellschaftlichen Normen und Wertevorstellungen da sein und muss sich nicht verstellen und kann sich mit anderen Leuten austauschen und kommt in Kontakt und dann andererseits auch dieses Identitätsstiftende. Man geht dahin und ist eben in so einer Gemeinschaft. Also es ist so eine kollektive Gemeinschaft. Man fühlt sich da aufgehoben, man fühlt sich als Teil der Gruppe, man so Raves sind ja auch eine identitätsstiftende Sache. Man grenzt sich auch nach außen ab natürlich. Wenn man nachts irgendwohin illegal feiern geht, dann ist der Aspekt aber auch, dass auf einem Rave zum Beispiel einfach auch so ein bisschen, dass so ein Antikonstrukt ist zu diesem ganz typischen Alltag, den man hat. Also dieses Alltag mit gesellschaftlichen Normen, Werten, Gesetzen. Und der Rave ist so ein Raum, ein Safe Space, vor allem, das ist auch so ein Wort, was oft gefallen ist, für viele Menschen, wo sie dem mal entfliehen können, wo sie aus dem Alltag rauskommen können, wo sie sich eben vielleicht nicht an alles halten müssen, siehe teilweise zum Beispiel die Nachtruhe auch, oder einfach sie selbst sein können und eben nicht diesen Druck mehr auf sich spüren, den sie im Alltag spüren von außen und einfach mal ein bisschen frei sein können, einfach mal rauskommen können aus dem anderen. Und es ist auch so ein kleiner Gegenentwurf teilweise, je nach Kollektiv und Rave zum Kapitalistischen, zum Beispiel, dass es eben keinen Eintritt kostet, dass es frei ist, dass du keine Türkontrollen hast bei den, sag ich jetzt mal, über die ich geschrieben habe, bei den eher illegalen Raves, die nicht in Clubs etc. stattfinden. Das gibt es natürlich auch. Aber auch der Aspekt des Kulturellen. Also das ist auch ein Riesenaspekt Und ganz oft wird ja unterschieden in Subkultur und Hochkultur. Hochkultur bezeichnet man sowas wie Theater, Oper, Konzerte. Und Subkultur ist eben eher das, was im Untergrund läuft, was vielleicht auch nicht so viele, so eine breite Masse irgendwie feiert oder keine Ahnung, aber trotzdem ja enorm wichtig ist. Und das ist eine Form von Kultur, die genauso den gleichen Wert hat wie Hochkultur. Und da wird ganz viel selbst gebastelt, selbst gemacht. Die Soundsysteme werden aufgestellt, die Sets werden zusammengestellt, die Musiksets. Also auch ganz, ganz viel kultureller Ausdruck. Und ja, ich glaube, jeder, der da hingeht, hat so, das sind nur ein paar Aspekte, die ich jetzt nennen kann, aber hat so seine eigenen Beweggründe, warum jetzt ein Rave für ihn eine wichtige Sache ist und von Bedeutung ist.
Und so innerhalb dieser Subkultur von Freiburg spielen oder nehmen Raves dann schon eine sehr große Rolle ein einfach, oder?
Es nimmt eine sehr große Rolle ein. Natürlich, Subkultur gibt es viel in Freiburg. Ich beziehe mich jetzt explizit auf Subkultur, die mit elektronischer Musik zusammenhängt auch. Da gibt es ja ganz verschiedene Musikrichtungen, Drum and Bass, Dubstep, alles Mögliche. Und es ist ein Ausdruck, es ist ein Ausleben auch von der Subkultur und deswegen hat es eine große Rolle in der Szene und ist auch wichtig für die Leute. Sehr wichtig sogar.
Jetzt ist ja immer das Problem, inwiefern so eine Subkultur sich Raum schaffen kann in so einer Stadt wie Freiburg. Wie gut funktioniert es denn, findest du, aktuell in Freiburg, dass sich Raves Platz und Anerkennung schaffen können?
Das war ja genau auch irgendwo das Thema, was meine Leitfrage war, nämlich, also ganz vereinfacht gesagt, dieser Diskurs um Rave und Rave-Flächen ist ja vielleicht deswegen so schwierig, weil so wenig Wissen über die Szene selbst da ist. Und jede Stadt hat ihre eigenen Dynamiken und in Freiburg ist es eben die Dynamik, dass dann Lebenswelten aufeinandertreffen, dass es so eine Ambivalenz gibt zwischen eben Menschen, die auf Raves gehen möchten, feiern gehen möchten, aber natürlich auch Menschen, die Anwohner sind, in der Stadt sind, arbeiten müssen etc. Und es gestaltet sich ziemlich schwierig, weil in Freiburg seit längerer Zeit einfach viele Orte weggefallen sind. Also ein Riesenbeispiel, was auch oft genannt wurde, ist das White Rabbit. Das war ja so ein Szeneort, das weggefallen ist. Es gibt in Freiburg in der Stadt selber kaum Clubs oder wenige, sehr wenige Clubs, die eben diese eher Randmusikgruppen irgendwie spielen. Das heißt, da ist es schon mal schwierig, da einen Ort zu finden zum Beispiel. Andererseits ist es auch schwierig für die Leute, das in Clubs zu veranstalten. Das ist auch nochmal ein anderes Thema, weil es da so viele bürokratische Hindernisse gibt und weil es ja auch teilweise komplett dem Ethos der Szene widerspricht. Sowas mit Einlasskontrollen, dann kosten Clubs mittlerweile 15 Euro pro Eintritt, habe ich das Gefühl. Das kann sich auch nicht jeder leisten. Deswegen gestaltet sich das sehr, sehr schwer, gerade mit Orte für Raves finden, weil einerseits ist zwar Platz in der Stadt da, und es ist auch nicht so, dass die Stadt Freiburg diesen Platz verweigert, überhaupt nicht so, aber es ist eher so, dass es keinen passenden Platz gibt. Ich glaube, das ist so der Punkt, den ich auch in meiner Masterarbeit rausgefunden habe, dass es die Raver-Szene sagt selber, sie braucht Plätze, wo sie das veranstalten kann, das ist wichtig. Sie möchte auch niemanden stören und sie möchte auch nicht provozieren, sie möchte einfach einen Raum haben und die Stadt Freiburg sagt, wir möchten euch diesen Raum geben, aber es ist schwer, einen geeigneten Raum zu finden, wo halt quasi die Ansprüche der einen Seite und die Ansprüche der anderen Seite irgendwie in Einklang funktionieren können.
Solche Räume will die Stadt erhalten und ausbauen, heißt es aus dem Städtischen Kulturamt auf Anfrage. Gerade für die jüngeren Bürgerinnen und Bürger der Stadt braucht es Raum zur Entfaltung und zum Mitgestalten. Und zwar auch unter freiem Himmel, sagt Thilo Buchholz, Popbeauftragter der Stadt.
Verstärkt wurde dieses Phänomen während der Pandemie, als Clubs und Spielstätten geschlossen waren und ein Großteil des sozialen Miteinanders nach draußen verlegt werden musste. Aber auch losgelöst von Covid war und ist in einer jungen Stadt wie Freiburg mit vielen Studierenden oder fachkräftesuchenden Unternehmen die Rave-Kultur ein wichtiger Standortfaktor.
Ein offizieller Ort für Raves wurde vor 2 Jahren im Dietenbachpark gefunden. Hier hat die Stadt in Zusammenarbeit mit der Igel Subkultur und deren Taskforce Rave eine Fläche für unkommerzielle Open-Air-Veranstaltungen bereitgestellt. Bei der Suche nach einem Standort wurden insgesamt 15 Flächen geprüft. Übrig blieb die ehemalige Eisstockbahn im Dietenbachpark. So will die Stadt die Raves auch in gewisser Weise steuern.
Illegale Raves fanden und finden oft auf umweltschutz- oder natursensiblen Flächen statt. Durch die Anonymität fühlt sich auch mal niemand für den Schutz des Terrains oder auch die Müllentsorgung zuständig. Wegen des engen Austauschs mit den städtischen Stellen vor und nach den legalen Raves ist das auf dieser Fläche anders. Also wir haben den Eindruck, dass das Miteinander zwischen den beteiligten Ämtern und der Szene sehr gut funktioniert. Die Raves werden gut angenommen und sie bewegen sich in einem gut handelbaren Rahmen.
2022 gingen laut Stadtverwaltung alle Raves im Dietenbachpark ohne größere Beschwerden über die Bühne. Ein Jahr später klagten aber mehrere Anwohnerinnen und Anwohner über Lärm. Die Stadt hat daraufhin mit den Veranstaltenden mehrere Maßnahmen erarbeitet, damit es zu weniger Konflikten kommt. Beispielsweise soll es nur maximal 10 solche Veranstaltungen im Jahr geben. Um 22 Uhr ist Schluss und ein sogenannter Limiter soll die Lautstärke der Musik begrenzen, erklärt Thilo Buchholz.
Dieses Gerät wird in die technische Anlage des veranstaltenden Kollektivs integriert und beschränkt das Lautstärkesignal bis zu einem Höchstwert von 93 Dezibel auf der Rave-Fläche selbst. Seither sind die Beschwerden zum Glück deutlich zurückgegangen. Bei einem Rave gab es Probleme, weil der Limiter irgendwie falsch eingesetzt wurde und deshalb nicht wirklich effektiv war. Nach Wartung und besserer Bedienungsanleitung sind wir aber zuversichtlich, dass die Lautstärkeprobleme vorbei sind.
Ob das alles ausreicht, um den Lärm zu begrenzen, davon ist eine Bürgerinitiative, die sich Kontrabass nennt, noch nicht ganz überzeugt. Einer der Vorsitzenden, Heiner Brecht, formuliert mehrere Forderungen dazu an die Stadt.
Unsere Forderungen letztendlich sind nur dahingehend, wir brauchen verbindliche Lautstärkezusage. Man möchte das Ding auch überwacht haben, dass das nicht zu laut wird, und zwar nicht durch den DJ, durch den Betreiber. Dann brauchen wir irgendjemanden, der ansprechbar ist an so einem Samstag, wenn sowas passiert von der Stadt Freiburg. Man möchte nichts verbieten, man möchte nur in Friede unsere Samstage mit Freunden, mit Familie oder mit sonst wem im Freien verbringen können.
Dabei gab es in diesem Jahr noch gar nicht viele Raves im Dietenbachpark. Laut Stadt waren es bisher 3 Veranstaltungen, voraussichtlich folgen noch 2 weitere. Oftmals sind es aber eher die Raves, die nicht auf der legalen Fläche, sondern beispielsweise an der Dreisam stattfinden, die bei den Anwohnerinnen und Anwohnern für Unmut sorgen. Davon kann auch Heiner Brecht berichten.
Wir sind schon wach geworden um 1, weil es um 1 vor allem wahnsinnig laut wurde. Die waren vorher nicht da, die fangen dann um 1 nachts an.
Auch Stefan Schleit, Vorsitzender des Bürgervereins Betzenhausen-Bischofslinde, beschreibt der BZ, dass die Leute in seinem Stadtteil schon seit Jahren wegen der Raves unter dem Tunnel der B31 über eine hohe Lärmbelästigung in der Nacht klagen. Aber Schleit sagt auch, es gab deshalb viele Gespräche mit der Stadt, der Bürgerverein wurde in Pläne der Stadt immer eingebunden und es wurde gemeinsam nach Lösungen gesucht. Beim Verein erhofft man sich jetzt, dass die legale Rave-Fläche im Dietenbachpark dazu führt, dass die illegalen Raves weniger werden. Aber sprechen die legalen Raves überhaupt die Leute an, die sonst anderswo draußen raven? Thilo Buchholz von der Stadt sagt dazu:
Illegale Raves hat es immer schon gegeben und wird es auch weiterhin geben. Diese Veranstaltungen haben aber kausal nichts mit den genehmigten Raves zu tun. Wir nehmen einen erhöhten Bedarf an potenziellen Terminen wahr als aktuell umsetzbar. Klassische Raves enden eigentlich nicht um 22 Uhr, sie fangen da oft erst an. Deswegen ist es erwartbar, dass sich die Akteure andernorts Plätze suchen. Wünschenswert für Freiburg wäre deshalb eine weitere Fläche in einem Industriegebiet zum Beispiel, wo es keine nahegelegene Wohnbebauung gibt, um das Bedürfnis kanalisieren zu können.
Wie Julia Vosswinkel die legale Rave-Fläche im Dietenbachpark einschätzt, das hört ihr jetzt im weiteren Gespräch mit ihr. Seit 2022 ist ja auch jetzt das Projekt gestartet, dass es im Dietenbachpark die legale Fläche für Raves gibt. Glaubst du denn, dass es dafür aber den richtigen Rahmen hat? Oder widerspricht das nicht so ein bisschen dem Ethos der Szene, wie du gemeint hast, dass es erstmal tagsüber stattfindet, dass es eine legale Fläche ist? Wie passt das alles so in das eigentliche Konzept?
Ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Es ist so eine Ja- und Nein-Sache. Also einerseits, hast du ja schon richtig angesprochen, widerspricht es so ein bisschen dem, dass Raves nachts stattfinden. Es ist auch natürlich so, dass eine gewisse Illegalität für manche aus der Raver-Szene auch den Reiz ausmacht. Das ist ja dann auch nicht gegeben. Man muss aber ganz klar sagen, es kam viel positives Feedback auch aus der Szene, dass gesagt wurde, hey, es wurde eine Fläche gefunden. Die Stadt ist auch im Gespräch mit uns. Das, was für in meinen Augen der Dietenbachpark Rave ist, ist ein Kompromiss. Und ich glaube, das ist der ganz wichtige Knackpunkt. Das ist Ich glaube, so wie ich die Forschung betrieben habe, dass am Ende ist es total schwer, eben diese verschiedenen Lebenswelten, Bedürfnisse in Einklang zu bringen. Dass wirklich alle perfekt glücklich sind. Das funktioniert allein schon wegen diesem Illegalen teilweise nicht. Das funktioniert nicht wegen eben dem absolut angemessenen Bedürfnis der Nachtruhe oder auch sowas wie Naturschutz natürlich, wenn man das draußen macht. Aber das, was jetzt die Fläche ist, ist eben ein Kompromiss, wo eben die eine Seite sagt, hey, okay, wir machen das tagsüber, wir machen das in der begrenzten Zeit, wir achten auf die Lautstärke. Dafür dürfen wir diese Fläche nutzen, in einer begrenzten Anzahl ja auch im Jahr. Und dass eben auch von der anderen Seite gesagt wird, hey, wir geben euch diese Fläche, weil wir eigentlich auch möchten, dass ihr diese Kultur auch weiter leben könnt und dass ihr auch einen Ort habt, wo das auch öffentlich zugänglich ist, wo ganz verschiedene Leute hinkommen können. Und ja, ich glaube, das ist auch der absolut richtige Weg zu sagen, lasst uns Kompromisse finden und nicht, dass jede Seite sagt, ich will jetzt aber meine Meinung durchsetzen, weil dann wird es auf gar keinen Fall funktionieren.
Jetzt gibt es auch bei den Diedenbach-Park-Raves viel Kritik von manchen Anwohnerinnen und Anwohnern, die es eben zu laut finden. Was würdest du sagen, was ist wichtig bei so einem Konflikt zwischen, wie der Titel auch deiner Masterarbeit ist, zwischen Lärmbelästigung und Leidenschaft?
Ich glaube, der allerwichtigste Punkt ist, dass man nicht übereinander redet, sondern miteinander redet. Dass man eben versucht, die andere Seite zu verstehen, was die Hintergründe sind, was die Bedürfnisse sind und die auch ernst nimmt und dass es in beide Richtungen geht. Ich glaube, sonst es ist schwer, einen Konflikt zu lösen. Und ich glaube, das ist der wichtigste Aspekt, dass man sagt, hey, lasst uns miteinander reden, lasst uns Lösungen finden, lasst uns Kompromisse finden. Und na klar, man kann es nicht jedem recht machen. So ist eine Stadt. Eine Stadt hat Dynamik. Ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen, die hier in Freiburg leben, die alle eine andere Lebenswelt haben, die alle andere Bedürfnisse haben. Aber ich finde, das ist eigentlich eine riesige Stärke der Stadt Freiburg, dass es so vielfältig ist und dass hier so viele unterschiedliche Menschen leben. Und mein persönlicher Wunsch ist, dass es irgendwie möglich ist, dass das zusammen harmonisch existieren kann und eben die Konflikte, wenn sie entstehen, durch Austausch irgendwie ansatzweise gelöst werden können.
Beim Thema Austausch bist du jetzt ja eigentlich in einer besonderen Rolle, weil du inzwischen für die Stadt Freiburg auch als Nachtmediatorin unterwegs bist. Das heißt, du bist auch dafür zuständig, im Prinzip solche Konflikte vielleicht zu entschärfen zwischen Feiernden und Anwohnenden. Kannst du beschreiben, wie genau sieht denn dein Job aus? Was machst du als Nachtmediatorin?
Also ich bin jetzt seit letztem Jahr April eben als Nachtmediatorin unterwegs. Und wir sind auf öffentlichen Plätzen unterwegs, aktuell im Seepark und in der Innenstadt, Platz der Alten Synagoge und Augustinerplatz, weil das Plätze sind, wo unser Einsatz sehr sinnvoll ist, weil es da zu Nutzungskonflikten kommt. Die können ganz unterschiedlicher Art sein. Das ist ein großes Thema, was ja auch bei uns jetzt gerade Thema war, ist Lärm. Dann aber auch sowas wie Vermüllung zum Beispiel oder wild urinieren oder sowas. Und die Nachtmediation ist jetzt ein neuer Ansatz von der Stadt Freiburg, zu sagen, hey, lass doch mal mit den Leuten ins Gespräch gehen, mit den Leuten reden, anstatt direkt mit Strafen und Polizei um die Ecke kommen zu müssen, weil viele Menschen ja absolut gesprächsbereit sind und kompromissbereit sind und gar nichts Böses wollen. Und wir sind eben auf den öffentlichen Plätzen unterwegs in unseren sehr schicken roten Shirts, also auch gut erkennbar. Außer es ist das SC-Spiel, dann gehen wir absolut unter in der Menge.
Oh. Ja. Okay.
Aber sind präsent auf den Plätzen, das ist auch ein riesiger Punkt. Wir sind wirklich 6 Stunden auf dem Platz. Wir sind ansprechbar, also wir helfen auch. Wir haben Erste-Hilfe-Set dabei. Wir helfen auch, wenn sich jemand unwohl fühlt. Wir bringen zur Bahn. Wir haben gefühlt das ganze Telefonbuch von Freiburg in der Tasche, dass wir die richtigen Nummern haben, die wir dann auch weitergeben können, rausgeben können. Und unser Hauptjob ist aber auch zu sensibilisieren, eben für diese verschiedenen Lebenswelten, für die verschiedenen Bedürfnisse und da ins Gespräch zu gehen. Und das ist wirklich das Einzige, was wir machen. Wir gehen ins Gespräch, wir haben keine Uniform an, wir verteilen keine Strafen, sondern wir sprechen nur mit den Leuten, wenn sie das möchten. Also wenn sie das nicht möchten, ist auch okay. Und klären so ein bisschen darüber auf, was es eben bedeutet, in der Stadt zu sein, wie wichtig Rücksichtnahme ist im öffentlichen Raum. Und sind aber allparteilich. Also wir sind für alle Seiten da. Wir sind einerseits für die Anwohner da, dass die vielleicht nicht die fettesten Techno-Hits noch um 2 Uhr nachts sich anhören müssen, da direkt neben ihrer Haustür. Wir sind aber auch für die Platznutzenden da, dass wir versuchen möchten, dass die Plätze eben weiterhin nutzbar sind für junge Leute. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass sie draußen sein dürfen, dass sie auch feiern dürfen, aber dass das halt alles ein bisschen mit Rücksicht gemacht werden muss, weil wir einfach in einer Stadt leben, wo sehr viele unterschiedliche, viele, viele Menschen sind und ein Zusammenleben nur dadurch möglich ist.
Wie offen und einsichtig sind denn so die verschiedenen Parteien, wenn man da ins Gespräch kommt?
Also tatsächlich, wir sprechen sehr viel mit den Platznutzenden eben, weil wir auf den Plätzen sind. Wir werden aber auch immer wieder von AnwohnerInnen angesprochen. Und die Rückmeldung ist eigentlich durchweg positiv. Wirklich, wir hatten ja auch ein bisschen Angst, als wir letztes Jahr auf die Plätze sind und dachten so, um Gottes Willen, was erwartet uns jetzt? Was ist, wenn die überhaupt keine Lust auf uns haben, die Leute, und uns gar nicht irgendwie annehmen als Konzept? Aber wir haben so viel positive Rückmeldung bekommen und das ist total schön zu sehen. Auch ein Riesenaspekt, der mir persönlich aufgefallen ist, ist auch, dass jemand da ist, der zuhört. Dass wir auch Sachen an die Stadt weitergeben, dass wir eine Ansprechperson haben und auch einfach mal manchmal einfach nur ihr Leid klagen können. Also sowohl die Platznutzenden als auch die Anwohnenden einfach mal ihr Leid klagen können, dass wir das ernst nehmen, dass wir zuhören und diese Perspektive auch an andere Parteien vermitteln, aber durchweg eigentlich positive Resonanz.
Und um vielleicht den Bogen jetzt zu schlagen zu deiner Masterarbeit zum Thema Raves, was würdest du sagen, inwiefern helfen dir denn vielleicht die Erkenntnisse aus der Masterarbeit jetzt bei der Arbeit als Nachtmediatorin?
Also man muss ganz klar sagen, ich nehme natürlich unterschiedliche Rollen ein bei den beiden Sachen. Ich bin auf der einen Seite war ich Forscherin, die auch selber auf Raves geht. Auf der anderen Seite bin ich jetzt als Nachtmediatorin angestellt und ich nehme da einfach verschiedene Rollen ein und verschiedene Positionen auch. Aber das heißt nicht, dass die nicht auch miteinander harmonieren können. Nämlich auf deine Frage hin, was mir viel gebracht hat, war, dass ich durch mein Studium und auch durch die Masterarbeit eben diesen Zugang sehr stark gelernt habe und gemerkt habe, wie wertvoll der ist, mit den Leuten ins Gespräch zu gehen. Also einfach auf die Leute zuzugehen und mit den Leuten, die es betrifft, zu reden. Das ist unfassbar wertvoll und das ist auch den Leuten, das ist schon der erste große Schritt meistens, dass die Leute das Gefühl haben, da ist jemand, der mich ernst nimmt und der mit mir redet und der mir zuhört. Und das ist was, was ich jetzt auch in dem Job, in der Rolle als Nachtmediatorin natürlich anwende, weil es ganz wichtig ist, auf Augenhöhe mit den Leuten zu reden. Und das ist ein Skill, der mir unfassbar geholfen hat, jetzt auch bei dem Job, eben auf Augenhöhe mit den Leuten ins Gespräch zu gehen, dass da auch keine Hierarchie ist, sondern wirklich auf Augenhöhe, dass angesprochen wird. Das war ein riesiger Faktor. Und der zweite Faktor war eigentlich so das Ergebnis meiner Masterarbeit auch. So, es muss nicht eine ideale Lösung für alle gefunden werden, sondern es muss einfach miteinander gesprochen werden und ein Kompromiss gefunden werden und irgendwie versucht werden, dass alle Meinungen, alle Parteien mit eingezogen werden und dass es eben ganz, ganz wichtig ist, dass dieser Austausch da ist. Und das habe ich als Endergebnis meiner Masterarbeit herausgefunden und das sehe ich auch immer wieder im Job als Nachtmediatorin.
Das war doch ein schönes Schlusswort. Dann vielen Dank, Julia, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich drüber reden durfte.
Das war BZ am Ohr, ein Podcast der Badischen Zeitung. An dieser Stelle ein kleiner Servicehinweis. Wir gehen jetzt 2 Wochen in die Sommerpause. Ab dem 5. September könnt ihr wieder wie gewohnt eine neue Podcast-Folge von BZ am Ohr hören. Jede Woche gibt's ein Thema, das Südbaden bewegt.